Bert Film Kino in deinem Gehörgang.
Also Paula, auf unserer berühmten Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt erst einmal Diamantenfieber? Damit fangen wir
an. Diamantenfieber ist in einem ganz tiefen Bereich dieser Skala.
Ja.
Und zwar wird es ein neuer Rekord.
Ja.
Neuer Tiefpunkt.
Ja.
Ich gebe ihm 20 Punkte. Und ich weiß noch nicht mal, wofür ich die gebe.
Ich gebe ihm sogar 25 Punkte. Ach, und ich weiß es auch genau, nämlich für so die letzte halbe Stunde oder so, oder vielleicht waren es auch nur 20 Minuten, die waren nämlich durchaus unterhaltsam.
Nicht 100, nicht 200, nein, er heißt 300. Hast du eine Entscheidung?
Ich habe eine Entscheidung, ja.
Ja, okay.
30 Punkte und alles für die Bilder, der Rest.
Ja, geht mir genauso.
30 Punkte?
Ja.
30 Punkte. Schöne Bilder, super Snack, super Snack, mach weiter schöne Bilder, aber hör auf, Geschichten zu erzählen, verstanden?
Ich dachte, ein Snack war der Film wirklich nicht.
Diesmal haben wir drei Nüsse für Aschenbrödel angefilmt.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Das ist drei Haselnüsse.
Ja. Ich hätte ihm ja eine faire Note gegeben. Aber
Schlechter als
Diamonds are Forever und schlechter als Diamonds. Wenn du ihm 90 Punkte gibst, kriegst du von mir einen Punkt. Wir können natürlich nochmal hingehen und beide eine vernünftige Note geben, aber ansonsten, okay, dann kriegt 80. Er irgendwie dann kriegt er 10 von mir.
Ich gehe nicht runter.
Ich gehe nicht hoch. Ich glaube, mit 45 Punkten ist er gut bedient, der Film im Schnitt.
Das war gemein.
Wieso? Es war total von dir übertrieben, ihm 80 Punkte zu geben.
Das spielt nur meine Position wieder. Einen großartigen Film namens Point Break. Zu Deutsch, gefährliche Brandung. Ich habe mich für die 50 entschieden.
Boah, warum?
Der ziemlich grottig ist.
Der kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe 65.
Das ist aber auch sehr wenig.
Ja, wieso? So zwei Drittel. Und der macht halt Spaß. So ist es halt überhaupt nichts irgendwie Niveauvolles.
Und wir sprechen heute über Babel.
Genau.
Ich bin schon wieder bei der Kokosnuss.
Vergleichen.
Ja.
Der machen wir mal einen Directors Cut und dann darfst du deine Note für.
Das stimmt.
Überarbeiten.
Verbessern.
Genau. Und bis dahin darfst du es einfach ignorieren.
Gut. Dann bekommt er also 64 Punkte.
Wenn ein Film das schafft, halt, dass es mir beschissen geht, aber das auf eine gute Art und Weise schafft, dann bin ich damit einverstanden. Aber bei dem bin ich es eben nicht. Macht er nicht gut. Und deswegen kriegt er von mir nur 58 Punkte.
Hannah Arendt, gucken wir den ersten Film von einer Regisseurin. Er kriegt von mir 54 Punkte.
Oh lala. Ja, das war ein fataler Fehler, die Ritter der Rose.
Ich sag doch, vergiss den Film einfach.
Dann machen wir 70.
Ist das jetzt dein letztes
Wort?
Zum
zweiten und zum dritten. Es geschah in einer Nacht.
Genau.
Das Problem ist einfach, dass ich den Rittern der Kokosnuss so wenig Punkte gegeben habe. Wenn das nicht gewesen wäre, dann würde dieser Film wahrscheinlich so an die 70 Punkte von mir kriegen.
Das wird jetzt ein Meme.
Ja, dann kriegt er eben 58.
58?
58, ja.
Okay, ich glaube, ich gebe ihm 66.
Goldfinger.
Sagen wir mal 59, ja? 59.
Na, super.
Aber sehr viel von diesen Punkten hat Gerd Fröbe verdient.
Gerd Fröbe ist schon schmerzlich. Ich habe daher 70 Punkte gegeben und Goldfinger kriegt entsprechend dann nur 67 von mir.
Heute befassen wir uns mit dem Film
Blair Witch Project.
Also, wenn ich das so ganz objektiv betrachte, müsste er 55 Punkte kriegen.
Gemessen. Ein Ritter der Kokosnuss.
Genau. Gibst du?
Ich gebe ihm 75. Whatever. Welchen Film schauen wir heute?
Wir haben schon Monster AG geschaut und besprechen den heute. Ich will jetzt endlich mal die Punkte vergeben.
Ja, dann vergib mal die Punkte.
65.
Aha.
Ja.
Tja, jetzt mal.
Ein bisschen mehr als die Ritter der Kokosnuss, aber eben auch nicht ein bisschen mehr.
War schon, war okay, war cool. War auch, ich erkenne auch an, dass es viel Arbeit war, aber es war nicht herausragend. Von daher auch eher so im 60er-Bereich, aber ich würde sagen ein bisschen mehr, weil er ja auch eine ganze Menge richtig gemacht hat. Ich gebe ihm 68 Punkte.
Rice cake, I've done him. Oh. Harmless potshot at a rabbit and I'm a murderer. A killer. Mother always said I'd come to a bad end. What in Hades were you doing here anyway? I can't say that I've seen you around here before. No. If you're going to get yourself shot, do it where you're known. Mr. Harry Warp, 87 Maple Avenue, Boston, Massachusetts. Well, Warp, you're a long way from home. By the looks of it, you won't get back for Christmas. No.
might have a cold, hard winter. You might keep here a long time, an awful long time. Too long for me, Harry. Yes.
Captain Wilde.
Yes, ma'am?
What seems to be the trouble, Captain?
Well, it's what you might call an unavoidable accident. He's dead.
Yes. I would say that he was. Of course, that's an unprofessional opinion.
Yeah. Do you know him, Miss Craven?
No. Doesn't live around here.
Well, he died around here. That's what counts now.
Embarrassing. What do you plan to do with him, Captain?
Miss Craven. Without cutting the hem off Truth's garment, I'm going to hide him. Cover him up. Forget him.
Hallo Paula.
Hallo Daniel. Entschuldigung, ich kaue noch.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerin.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Und zwar nicht zu irgendeiner Folge, sondern wir haben mal wieder einen Zehnerpack voll gemacht und sind bei Folge 30. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst, was das bedeutet?
Eine Hitchcock-Folge.
Genau, wir haben Hitchcock gesehen und werden über eben jenen heute sprechen. Aber vorher müssen wir zurückgucken, und zwar eine ganze Menge. Wir haben nämlich nicht nur 10 Folgen, auf die wir gewohnterweise zurückgucken müssen, sondern wir haben auch noch ein Jahr, auf das wir zurückgucken müssen. Wie hat denn dir das Podcaster-Jahr 2014 gefallen?
Haben wir nicht sogar 2014 erst angefangen? Nee, 2013
haben wir angefangen.
Das hat mir gut gefallen.
Ja?
Denn wir haben deutliche Verbesserungen eingeführt. Und,
welcher Form?
Achso, ich finde, wir sind eloquenter geworden.
Ohoho. Mhm. Ja, wir kriegen langsam Routine, nicht wahr?
Ja. Außerdem haben wir so eine schöne Podcasting-Location gefunden. Auf unserem Balkon.
Achso, im Sommer. Ja, die Outdoor-Folgen, die machen schon ziemlich viel Spaß. Wir sind 2013 schon umgezogen und haben jetzt eine neue Wohnung mit einem total schönen Balkon. Uns aber leider die Stadt Frankfurt gerade den Berg-Taunus-Blick zubaut mit neuen Hochhäusern. Aber naja, man kann ja.
So ein Teil vom Taunus sieht man noch.
Genau, so, was so südlich ist, das sehen wir noch. Mhm. Aber. Das ist ganz nice. Und da lässt sich gut podcasten. So. Und sind dir denn irgendwelche Folgen in Erinnerung geblieben, besonders von dem letzten Jahr?
Ja, 23.
Mhm.
The Master.
Mhm. Die Outdoor-Folgen.
Die haben halt auf dem Balkon geguckt. Genau, Die Hard.
Mhm.
Haben wir nicht auf dem Balkon geguckt. natürlich die letzte, das Aschenbrödel.
Ja.
Das heißt, die drei Nüsse derer. So den Anfang des Jahres, da weiß ich halt nicht mehr so.
Wir fingen an mit Hannah Arendt, Folge 15.
Mhm.
War gleich der erste Film aus den Vorsätzen des vergangenen Jahres. Und zwar ging es da um meine Vorsätze mit dem weibliche Regisseure, also Regisseurinnen. Der war von Margarete von Trotha, der Film.
Mhm.
Und hat mich ja sehr enttäuscht, nicht? War ich ja. Da fing ja meine erste Hassphase des deutschen Films an, die sich in diesem Jahr weiter ausgebaute hat, bis wir dann 23 geguckt haben. Ja. Danach haben wir Zeugin der Anklage geguckt.
Ja, das weiß ich auch noch.
Das war, hast du in Folge 20 als die größte Überraschung in dem Zehnerpack genannt, weil du dir den Film ganz anders vorgestellt hattest und ich konnte mich gar nicht mehr an den Film erinnern, obwohl ich den mal als Kind gesehen hatte. Dann Folge 17, Eme und Jaguar, wo ich mich wieder aufgeregt hatte.
Ja.
Nisch. Folge 18, eine Folge Jurassic Park mit dem Matthias.
Ach ja.
Fargo war die 19, die fand ich ziemlich cool.
Den hattest du zum ersten Mal gesehen,
Den hatte ich zum ersten Mal gesehen und das war für mich wahrscheinlich die größte Überraschung des Jahres, so, weil den fand ich, also klar, ich meine, es sind die Coen Brothers und ich finde... Ich
habe ja auch gesagt, dass der gut ist.
Ja, und ich finde, glaube ich, auch jeden Film von den Coen Brothers gut, aber den fand ich schon richtig, richtig gut. Mhm. Der hat mir richtig gut gefallen, ja.
Trainspotting haben wir auch gemacht.
Ja, oder war das? Das war 2013, das war eine der ersten Folgen.
So lang ist das
schon. Das ist schon her, so lange her, genau.
Das ist mir noch so gut in Erinnerung.
Die 20 war Vertigo. Mhm. Ne? Unsere neue Nummer 1 in den Charts werden unsere Hörerinnen und Hörer noch später hören.
Haben wir auch auf dem Balkon besprochen.
Genau. 21 war Days of Future Past, das Telegramm. Da hatten wir gar keine Zeit und haben den so dazwischen geschoben.
Wie, da hatten wir keine Zeit?
Da waren wir gerade so beschäftigt, dass wir irgendwie nicht recht zum Podcasten kamen. Außerdem wollten wir da die ganze Zeit Sathura machen, so rum. Mhm. Und haben sie nicht auf die Reihe gekriegt. Und haben dann, weil wir den Film im Kino geguckt haben, da hatten wir einfach Lust drüber zu sprechen und haben ohne großes Primborium da eine Folge draus gemacht.
Dann habe ich dich gerade missverstanden. Ich meinte, du hast gerade gesagt, dass...
Wir kamen in der Zeit nicht dazu, zu podcasten mit großartigen Vorbereitungen.
So.
Und deswegen haben wir dieses Telegramm, nannten wir das doch, gemacht, wo ich irgendwie nur die Eckdaten genannt habe und dann haben wir einfach so über den Film gesprochen, was uns aufgefallen war.
Das war mein Lieblingsfilm des letzten Jahres.
Master 23, hast du schon gesagt. Die Hard, das kleine Weihnachtsspecial im Sommer. Mhm. Point Break, da fingen die ganzen Actionfilme an. Dann große Pause bis Nosferatu. Babel, James Bond Double Feature, die weiteren Actionfilme. Und zum Schluss drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Hast du denn irgendeine besondere Filmszene aus diesem Jahr noch in Erinnerung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, aber leider habe ich nur das Visuelle in Erinnerung.
Aber du weißt nicht, woher, oder was?
Doch, das war aus Die Hard, die Szene, in der Bruce Willis durch so einen Lüftungsschacht kriecht.
Mhm.
Und dann sagt er irgendwas mit...
Das ist, California, the Sunshine State.
Ja.
Macht er so einen Witz. Und
ich weiß nicht, irgendwas mit Sonne aus dem Hintern oder so. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich daran erinnern. Ich weiß, dass Die Hard so viele, genau, Zitate kamen,
ja,
wo ich gar nicht wusste, dass sie da ihren Ursprung hatten. Ja.
Stimmt, du hast zum ersten Mal Die Hard geguckt. Hatte ich auch. Ich hatte mehrere Szenen. Also ich hatte einmal aus Fargo die Schlussszene, wie Marge und ihr Mann da im Bett liegen und irgendwie uns geht's doch so gut und irgendwie so ein bescheidenes, glückliches kleine Leute Ende, was ich sehr irgendwie mir gut gefallen hatte. Und obwohl ich ja den Film schlecht fand, die Disco-Szene aus Babel, die hat mich halt auch sehr begeistert.
Ja.
Genauso wie wie die Verfolgungsjagd aus Point Break, die ja auch der Film mich eher enttäuscht hat, aber diese Verfolgungsjagd zu Fuß, wo sie diese extra Kamera gebastelt haben, um die überhaupt drehen zu können.
Das, ich glaube, Point Break war der Film, bei dem ich zwischendurch geschlafen hatte. Okay. Nur ich noch überlegt, irgendwo war ich doch eingeschlafen.
Ach ja. Hast du denn auch gute Vorsätze fürs Jahr 2015? Jetzt podcast-technisch?
Nicht wirklich. Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden so.
Ja, ist ja ganz cool. Ne? Mhm. Ich habe jede Menge Vorsätze wieder. Natürlich weiter, aber ich denke, das ist auch jetzt schon fest im Programm, mindestens eine Regisseurin pro Zehnerpack. Das darf ruhig mehr sein, aber sollte nicht weniger sein. Ich hätte auch gerne wieder mal einen Gast oder noch lieber eine Gästin dieses Jahr. Noch
lieber eine Gästin.
Ja, es gibt so in diesem, wir arbeiten ja auch mit diesem Potluck-Plugin für für WordPress, um den Podcast aufzuzeichnen, nicht aufzuzeichnen, aber halt zu veröffentlichen. Und da gibt es so eine kleine Statistikseite auf der Rückseite und da steht halt auch, wie viel Prozent männliche Teilnehmer am Podcast und wie viel Prozent weibliche Teilnehmerinnen. Und zwar natürlich bis 2014 immer 50-50 bei uns. Und jetzt durch diese eine Folge, in der Matthias dabei war, sind es jetzt irgendwie 51-49%.
Und das geht das nicht.
Das müsste ja dann wieder ausgeglichen werden.
Aber dafür hast du doch mal einen mit unserer Tochter gemacht. Aber nee, nicht in der Reihe Spätfilm, ne?
War nur privat. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann als Bonus-Feature. Und ich wollte ja ein paar Lieblingsfilme mal endlich einbringen. Weil wir nie Filme gucken, die ich toll finde. Nein, ist natürlich ein Scherz. Aber trotzdem hatte ich mir mal so ein paar Sachen, die ich halt besonders toll finde, wie Der Pate, Children of Man, Lost in Translation, Stand by Me, den habe ich nur als Kind halt einmal gesehen und fand den total geil und wollte den deswegen noch unbedingt mal wiedersehen. Und außerdem Wonder Boys, La Haine. Und jetzt hatte ich doch noch. Ach so, genau. Außerdem, das haben wir letztes Jahr.
Ist Wonder Boys der mit Michael Douglas?
Genau. Und Dozent genau. Und hat eine Schreibblockade. Und mit, wie heißt der hier, Iron Man als sein Kumpel und
genau, Spider-Man spielt auch noch mit.
Genau, Spider-Man spielt, also nicht als Iron Man und Spider-Man, aber die Schauspieler halt nicht. Den fand ich halt auch total super, weil den habe ich schon zweimal gesehen, aber es ist beide Male echt lange her. Wir haben letztes Jahr in den Vorsätzen auch gehabt, eine der großen Trilogien zu machen. Das haben wir nicht geschafft. Nee. Das steht auch immer noch auf dem Plan, dass wir Herr der Ringe besprechen wollten.
Ist denn eigentlich Star Wars eine Hexalogie?
Nee, also das kommt jetzt halt drauf an, wen du fragst, nicht? Wenn du irgendeinen Nerd fragst, dann sagt er so, nee, gibt nur drei Star Wars Filme, der Rest.
Das sind die anderen drei halt.
Die anderen drei, das sind die nicht genannt werden dürfen. Aber andererseits, wenn du halt siehst, wieder was für ein Hype um diesen 10-Sekunden-Teaser zu Teil 7 im Internet ist, dann eigentlich sind es halt
dann
schon.
Dann müsste es ja eine Septalogie sein.
Ja, es wird ja noch mehr. Es soll ja dann jedes Jahr einer kommen.
Jedes Jahr?
Ja, die machen eine neue Trilogie, die machen Spin-Offs, die machen alles Mögliche. Ja. Das sind so meine guten Vorsätze fürs Jahr 2015. Ach so, genau. Und das einen hatte ich noch vergessen. Was noch hinterher wollten wir uns dann nochmal intensiv mit dem Werk von Quentin Tarantino auseinandersetzen.
Du wolltest das.
Ich wollte das. Als Vorsitz habe ich uns aufgezwungen. Du schmeißt ja dann, wie letztes Jahr sicherlich, immer mal wieder deine Filme rein. Ich habe nochmal nachgeguckt, so bei deinen guten Vorsätzen haben wir, glaube ich, alles geschafft. So, es waren alle Filme, die du gerne gucken wolltest, sind reingekommen letztes Jahr.
Ich weiß es nicht mehr.
Du weißt es auch nicht mehr, was du dir gewünscht hattest. Du hattest dir The Master gewünscht, Fargo, Babel, James Bond. Das war so eine spontane Geschichte. Ich weiß auch nicht mehr. Ist ja egal. Ich denke, ich gebe jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mal den zweiten Teil unserer Charts auf die Ohren. Und wir widmen uns mal den Film, den wir gesehen haben.
Ganz genau. Die Hart.
Ja, ungefähr so.
Entschuldigung, stirb langsam.
40 Punkte.
Vielleicht sind 60 Punkte fast zu viel, aber da, nee, ich fand den zu auch. Ich fand viel. Den.
Denke nee. Die
ja, eben.
Monty Python and the Holy Grail, übersetzt ins Deutsche von einer unglaublich kreativen Synchronisationsfirma oder vielleicht was auch der Filmverleih, in Ritter der Kokosnuss.
Ich fand den Film übrigens gut. Ja, dann gebe ich dir vielleicht doch 62 Punkte
von mir. Oh. Okay, nee, da bin ich höher. Ich sage, der kriegt 70 Punkte von mir.
70?
70 Punkte, ja.
Ja, aber der hat doch gar kein richtiges Ende.
Welchen Film gucken?
Wir haben Eme und Jaguar angeschaut.
Das stimmt, wir haben schon gesehen.
Ich würde ihm 85 Punkte geben.
Naja, deswegen kriegt der Film dramatisch viel weniger Punkte von mir, nämlich nur 58.
58 ist ja knapp an der Grenze zu schlecht.
The Master, die 70.
Also er kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe ihm 73 Punkte.
Nosferatu, Symphonie des Grauens. Mhm.
60.
Ich glaube, von mir kriegt er so um die 80 Punkte.
Wow.
Vielleicht 83.
Wow.
Ja.
Late Runner.
82. Ich gebe ihm aber trotzdem dann eben 65 Punkte.
Es ist der Film 23. Nichts ist, wie es scheint.
Ihr solltet mal das dramatische Gesicht von Paula jetzt sehen. Ich finde den Film ziemlich gut und ich gebe ihm 80 Punkte.
Die Punktezahl ist gestiegen. Mhm. Aber es ist nur auf die 67.
Ja, heute besprechen wir den Film Heat. So, Wichtel 1. Zahl zwischen 1 und 100.
Ja. Jetzt geht's ans Ende.
Ich gebe eine 95.
Oh.
Wichtel 2.
Ich würde 10 Punkte weniger geben, 85.
Oh, ja, dann bin ich ja mit meinen 45 ziemlich aus der Reihe.
Oh.
Also,
ja, egal, darüber wollen wir gar nicht reden. Heute sprechen wir nämlich über Breakfast Club oder auch zu Deutsch der Frühstücksclub. Lieber Daniel, wie viele von 100 Punkten, 100 möglichen Punkten, würdest du diesem Film geben?
Ja, ich hatte lange drüber nachgedacht und...
Heute den ganzen Tag schon.
Immer mal wieder, nicht dauernd. Ich hatte ja auch was anderes zu tun.
Ja, ich darf mich auch mal um die Arbeit konzentrieren.
Ja, natürlich, unbedingt. Ganz viel und Arbeitsmoral ist wichtig und so. 74 Punkte.
74?
Ja.
Jetzt erwartest du sicherlich, dass ich frage, aber warum denn nur so wenig?
Sag du erst mal, wie viel du ihm gibst.
Genau, dann wirst du nämlich sehen, warum ich das nicht frage, weil ich würde ihm auch nur 80 geben.
Jurassic Park.
Oh nee, aber weniger als 50 Punkte kriegt er nicht. Nee, auf keinen Fall.
Aber wir wollen dich nicht beeinflussen.
Nee, gar nicht. Wenn man aber bedenkt, dass die Ritter der Kokosnuss nur 60 Punkte gibt.
Den wolltest du nie wieder
machen. Ich kenne ja eure Wertung nicht. Achso.
Nee, das ist egal. Nein, du sollst ja... Das ist so ein Running Gag, weil Paula dem viel zu wenig Punkte gegeben hat, muss jetzt alle Filme schlecht bewerten, damit der wieder gut rauskommt.
Ja gut, also ich gebe ihm 70.
Okay. Wie viele Punkte kriegt er von dir, Matthias?
85.
Und von mir 79.
Und zwar haben wir diesmal für euch, nur für euch, Immer Ärger um Harry angeguckt.
Mit, glaube ich, im Deutschen. Also im Englischen, The Trouble About Harry.
Mhm. Ja, ausnahmsweise mal eine Komödie von Herrn Hitchcock.
Mhm. Den der Besetzung Edmund Quinn als Captain Albert Wiles, John Forsythe als Sam Marlowe, Mildred Natwick als Miss Ivy Gravely und Shirley MacLaine als Jennifer Rogers. Der Film wurde gedreht 1955, hatte ein Budget von 1,2 Millionen, was eigentlich schon relativ stattlich ist für die Zeit, wenn ich das richtig sehe. Und das Genre ist Komödie, vielleicht ein bisschen Krimi-Komödie, aber vor allen Dingen auch viel romantische Komödie.
Romantisch?
Ja, es geht ja in erster Linie darum, dass sich da zwei Liebespaare finden in dem Film.
Ja gut, aber das eine von den beiden kann ich nicht ernst nehmen.
Oh.
Das sind Jüngere.
Es war Hitchcocks erste Komödie seit dem Jahr 1941.
Was habe ich jetzt gemacht?
Es ist Geräuschequiz.
Ich habe eine Mandel geknackt.
1941 drehte Hitch Mr. und Mrs. Smith. Und nicht den mit Angelina Jolie. Und ich habe sogar nachgeschaut und er hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Sondern es ist eine Screwball-Komödie aus dem Jahr 41. Und hier The Trouble with Harry war halt nach 14 Jahren die nächste Komödie, nachdem man dazwischen, glaube ich, fast ausschließlich Krimis gemacht hatte. Ja. Wie fandst du den Film?
Ich fand ihn eigentlich leidlich lustig, muss aber jetzt auch mal bekannt geben, dass ich nicht ganz so viel davon mitbekommen habe. Wie bei den Filmen, die wir sonst so besprechen. Ausgenommen Point Break. Weil das Podcasten oder auch das Filme schauen mit einem Baby, das inzwischen doch etwas mehr wahrnimmt als gar nichts, schwierig geworden ist.
Alles ist mehr als gar nichts.
Hm?
Ich sagte, alles ist mehr als gar nichts.
Ja, das stimmt. Also ich habe irgendwie schon was mitbekommen von der Handlung, aber weniger von den Dialogen als ausreichend gewesen wäre.
Es waren also erschwerte Bedingungen. Wir machen quasi Hardcore-Podcasting.
Dazu kam, dass ich echt verdammt müde war in dem Abend. Aber von dem, was ich da mitbekommen habe, kann ich sagen, dass es durchaus lustig war. Ziemlich schräg auch.
Ne? Mhm.
Aber schon witzig. Mhm.
Ja.
Also aber Hitchcock, also es hätte mir vollkommen ausgereicht, wenn er bei seinen Thrillern geblieben wäre. Ja, aber gut.
Ich habe den Film zum dritten Mal mittlerweile gesehen und ich kann den nicht so wirklich gut finden.
Nee,
ist
langweilig oder wie?
Das ist ein Punkt sicher. Also das ist einfach, er ist nicht witzig, finde ich. Also er hat ich glaube, ich habe so eine Handvoll mal schon gelacht. So, er hat schon so ein paar lustige kleine Gags. Aber es ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich mich kugel. So, also ich muss halt jetzt immer wieder an diesen Buster Keaton, der General, denken. So, ja. Okay, das ist halt Slapstick und ich stehe halt, okay, das war aber hier auch viel Slapstick. Mhm. Und ich stehe halt auch voll auf Slapstick, albern, wenn es gut gemacht ist. Und da habe ich mich halt, und der, weißt du, der Film ist von, was nicht, hast nicht gesehen, 1920 sowas, und ich habe mich halt gekringelt vor Lachen, weil ich den so gut fand. Und das war jetzt halt nicht so, es war halt mehr so, manchmal so ging so die Mundwinkel nach oben. Einmal, als der da dieses Gewehr so dumm versteckt hat, als er am Polizisten vorbeigegangen ist, da habe ich laut gelacht. Und so zwei, dreimal war es auch so ein so peinlich berührtes Lachen, weil es halt eher schlecht war, was da irgendwie so schlecht gealtert war irgendwie, so dass es schon so irgendwie befremdlich war. Aber ja, ich finde ihn nicht so dolle. Also ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht und ich sehe auch wieder die ganzen Qualitäten, die Hitchcock fraglos hat, die er auch in dem Film einbringt. Aber es ist jetzt halt, finde ich, keiner der ganz großen Knaller von Hitchcock.
Ne, das
würde mich nicht stören, wenn ich den jetzt zum letzten Mal gesehen hätte.
Ich muss ihn auch nicht nochmal gucken. Das hattest du ja vorgeschlagen, dass wir ihn nochmal anschauen können, damit ich vielleicht die Dialoge doch nochmal mitbekomme. Aber so gut, so kurz hintereinander würde ich sowieso nicht den gleichen Film nochmal schauen wollen.
Echt? Hast du das noch nie gehabt, dass du irgendwie so aus dem Kino gegangen bist und dann so, wow, was ein krasser Film, den muss ich nochmal sehen. Und
bei dir, Golden Eye vielleicht.
Aha, hast du den zweimal im Kino gesehen?
Ich glaube.
Ich habe damals Turtles zweimal im Kino gesehen, weil ich den so geil fand. Ich war so geflasht, dass ich quasi ihn einfach nochmal geguckt habe.
Wie alt warst du da?
Ich weiß es nicht. Wann war der? Anfang der 90er, sowas. 10, 11, 12, 13, um den Dreh.
Na gut, also immer Ärger mit oder oben Harry.
Mhm. Achso, habe ich, apropos 1990, habe ich eigentlich schon mal erzählt, wie ich Gremlins 2 im Kino gesehen habe.
Nein.
Das muss ich mal irgendwann machen.
Hast du es schon erzählt?
Nee, aber das muss ich irgendwann nochmal machen.
Wieso nicht jetzt?
Denn irgendwann mache ich das mal, weil jetzt erzählst du uns erstmal die Handlung in 5 Sätzen.
Ja, dazu habe ich gerade angesetzt. Aber, naja. Harry. Oder nee, wie fange ich an? Der Film spielt in einem kleinen Dorf.
Mhm.
Mitten in der Natur.
In Vermont, ja.
Ach, das habe ich nicht mitgekriegt, wo das ist.
Ich weiß nicht, ob die das gesagt haben, aber.
Wo ein alter Jägersmann, ein Hobbyjäger,
auf 3 Kaninchen, Schüsse verschießt.
Ja, bei seiner Kaninchenjagd, plötzlich eine Leiche findet. Und zwar ist es ein junger oder mittelalter Mann, nee, eher junger Mann.
Man sieht das Gesicht nie, außer auf dem Bild. Ist aber eher so mittelalt, würde ich sagen.
Doch, man hat es mal gesehen. Ich erinnere mich an die Wunde in der Stirn.
Ja, man sieht, man hat die Stirn gesehen, aber das war so ein Running Gag, dass immer irgendetwas vorm Gesicht war. Immer irgendwie so ein Zweig oder irgendein Blatt oder so. Man hat so ihn bis zu den Augenbrauen halt gesehen, dass man so die Stirn gesehen hat, aber man hat nie das Gesicht gesehen. Außer auf dem Bild, was hier der Künstler Sam Marlowe von ihm gemalt hat. Okay.
Genau, also der hat eben diese Wunde an der Stirn und der Captain so und so meint, er hätte diesen Mann zufällig erschossen.
Mhm.
Und jetzt kommt der erste Witz an dem Film, weil dass da ein toter Mann liegt, scheint irgendwie nicht weit davon belangt zu sein. Nur insofern, als dieser bedauerliche Unfall halt vertuscht werden soll.
Mhm.
Ja. im Laufe des Films erfahren immer mehr Leute von dem Tod dieses Mannes, der mittels Ausweis als Harry Rogers identifiziert wird.
Mhm.
Und wir denken alle, sie hätten was damit zu tun oder müssten den beiseite schaffen.
Wir haben so ein Protagonistenquartett, die, also drei von ihnen, also die beiden Frauen, Miss Ivy Gravely und Jennifer Rogers, die Witwe des Verstorbenen, die haben beide ihm eins auf den Schädel gegeben und denken deswegen, sie wären für den Tod verantwortlich und der Captain denkt halt, er hätte ihn erschossen.
Ja.
Und dieser lustige Maler ist einfach nur lustig und hilft ihnen deswegen.
Genau. Und ja, da gibt es halt irgendwie noch den Sohn, der ist eine Supermarktverkäuferin in dem Dorf, der
so Polizist. Kolonialladenverkäuferin.
Ja, stimmt, genau.
Du hattest gerade gesagt, dass der Sohn von der Tante Emma Ladenbesitzerin der Sheriff ist.
Richtig, genau, Sheriff. Mhm. So, also das einzige Problem, was sie da mit dieser Leiche also haben, ist, dass sie Angst haben, der Sheriff könnte sie entdecken.
Mhm.
So. Ja, genau. Und der Captain und der Maler, Sam, vergraben Harry irgendwann mal?
Also, ich glaube, das können wir zusammenfassen. Er wird dreimal ein- und dreimal wieder ausgegraben.
Das wusste ich nicht, dass es nur dreimal war. Ich hatte jetzt gesagt, immer wieder ausgegraben und vergraben. Weil sie, kann es gar nicht mehr zusammenbringen, warum jetzt eigentlich.
Also es gibt halt immer einen Grund. Also immer wird er vergraben, weil jemand denkt so, oh, ich habe ihn umgebracht, so, wir müssen ihn vergraben. Und dann denkt jemand so, Moment, ich war doch nicht schuld oder da gibt's noch was wir nachgucken müssen. Und dann wird er wieder ausgegraben.
Also sehr albern auch alles, ne?
Ja.
Wie schon erwähnt.
Und dann kommen sie irgendwann mal auf die Idee, den Arzt zu fragen, ob er nicht mal einen Blick auf den Harry werfen kann.
Mhm.
Denen das alles irgendwie gar nicht so, dass da ein Toter, also
der
ist so.
Woher der kommt, interessiert ihn auch überhaupt nicht, ja.
Und der stellt dann fest, dass Harry an einem natürlichen Tod, nicht einen Herzinfarkt gestorben ist, woraufhin sie ihn waschen und seine Kleider irgendwie sauber machen und dann da wieder auf die Lichtung legen und am Ende findet ihn, ach so genau, wie schon ganz am Anfang, der kleine Junge, der Sohn von Frau Rogers,
Der aber nicht der Sohn von Harry ist, weil der, jetzt habe ich auch den Namen dieses Kindes vergessen.
Arnie,
ja stimmt. Der ist das Kind aus erster Ehe von Frau Rogers. Oder noch nicht mal Ehe, aber irgendwie
das Kind von Harrys Bruder. Ding sich verliebt und gleich geheiratet, 50er, offensichtlich wird er schnell geheiratet, wie in dem Film auch zu sehen ist. Und gleich in der Hochzeitsnacht den bekommen oder so, also ziemlich empfangen und dann ist der Mann aber schon verstorben und Harry war der Bruder des Verstorbenen, der sie nur aus Pflichtgefühl geheiratet hat und darüber war sie so sauer, dass sie quasi ihm davongelaufen ist oder irgendwie in der Art.
Ach, weil sie irgendwann rausgefunden hat, dass er sie
nicht liebt, sondern nur aus Pflichtgefühl geheiratet hat.
Das habe ich auch nicht mitgekriegt.
Sie ja Witwe war quasi und
aber die hat mich total gestört. Dieser Charakter hat mir gar nicht gefallen. Die war voll merkwürdig. Ja,
eigentlich war die halt ganz schön modern für ihre Zeit. So alleinerziehende Mutter, auch noch taffe Frau so quasi in den 50er Jahren.
Aber sie hat ja trotzdem immer sich einen Mann gesucht.
Ja, natürlich, das ist dann halt auch das Thema und jetzt Hitchcock ist jetzt auch nicht irgendwie, wie wir schon mehrfach betont haben, derjenige, der hier irgendwie besonders starke Frauenbilder
inszeniert. Die hatte auch eine ganz furchtbar infantile Art.
Ja, aber die war halt, genau, die war so voll auch auf Kind getrimmt, auch mit dieser Frisur und so. Irgendwie sollte halt so der süße kleine Fratz sein, nicht?
Mit einem Kind.
Mit einem Kind. Ja, gut. Das Kind war ja quasi nur Plot Device. Das hat sich auch die ganze Zeit selbst beschäftigt. Es hatte einen lustigen Dialog mit.
Genau, es hat ja einen toten Hasen zum Spielen gehabt.
Die 50er, wo man seine Kinder noch mit toten Hasen hat spielen lassen. Sag mal, irgendwas wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Achso, genau, genau. Das Ganze dann vor diesem Hintergrund verlieben sich nämlich dann der Maler Marlowe in Jennifer Rogers und macht ihr auch gleich einen Antrag und sie willigt ein so. Und außerdem der alte Captain Albert verliebt sich in die alte Jungfrau Miss Ivy Gravely und die heiraten zwar nicht, aber ja gut.
Sind glücklich.
Genau. So, und das ist dann so vor diesem Hintergrund quasi so eine kleine Liebesgeschichte noch. Mhm. Ich erzähle mal ein paar Fun-Fakten über
Spaßfaktoren.
Genau.
Oder nee, Quatsch, nicht Fakten, Faktoren.
Spaßfakten über die Produktion, denn da gibt es durchaus Bemerkenswertes.
Jawohl.
Nicht meinen ersten.
Das ist immer der beste Teil.
Ach, danke. Der erste Teil, mein erster Fakt ist allerdings nicht so witzig, sondern ja, einfach erwähnenswert, dass der Film ein Experiment von Hitchcock war. Er wollte nämlich versuchen, einen Film ohne große Stars zu drehen und schauen, wie der beim Publikum ankommt. Und da greife ich schon mal vor, das kam nicht so gut an. Aber ob das wirklich an den Stars lag?
Ja, aber Shirley MacLaine ist doch
das war ihr Debüt? Und da kommen wir gleich zum ersten großen Fun Fact. Denn das Casting von Shirley MacLaine war wirklich wie in einem Bilderbuch, quasi Cinderella-Story par excellence. Und zwar begab es sich, dass der Produzent Herbert Coleman an der Ostküste unterwegs war, auf der Suche halt nach Locations, wo sie den Film drehen konnten. Und sich von dieser Aufgabe einen Auszeit nahm, um mit seiner Frau einen Trip nach New York zu machen und dort seine wohl schon erwachsene Tochter zu besuchen. Jene Tochter wiederum empfahl ihm, er solle sich auf dem Broadway das Musical The Pajama Game angucken, mit Carol Haney in der Hauptrolle. Und Coleman schaute sich das an mit seiner Frau und er war so begeistert von der Leistung der Hauptdarstellerin, dass er direkt nach der Vorführung Backstage ging, um sie vom Fleck weg für immer Ärger mit Harry zu engagieren. Und dort Backstage erfuhr er, dass an jenem Abend Carol Haney krank gewesen war und ihre Vertretung auf der Bühne gestanden hatte, Shirley MacLaine.
Nein.
Und so kam sie an ihre erste Filmrolle zum Debüt von In Immer Ärger mit Harry. Das ist schon geil, oder? Dann standen die Dreharbeiten des Films unter einem ziemlich schlechten Stern.
Nein.
Nämlich, der Film spielt, wie ich schon sagte, in Vermont, also so, wie sagt das, New England, Nordostamerika, und das ist aus einem ganz bestimmten Grund. Sie wollten nämlich diesen Indian Summer, diesen schönen Herbst dort einfangen mit den tollen, bunten Bäumen auf den Hügeln. Und da
die Landschaft ist mir
aufgefallen. Genau, da kann der Film halt auch durchaus glänzen, auch heute noch, dass er halt echt schöne Landschaftsaufnahmen hat mit diesen ganzen Herbstbäumen. Das Dumme war allerdings, als das Team da eintraf, um die Dreharbeiten zu beginnen, hatte es ein riesen Unwetter gegeben, das dazu geführt hatte, dass die Bäume schon entlaubt waren. Also anscheinend haben sie die Panoramashots schon vorher abgedreht oder die wurden irgendwann anders gemacht. Jedenfalls also für die normalen Dreharbeiten waren die Bäume schon entlaubt. Das machte Herrn Hitchcock allerdings nicht sonderlich verlegen, sondern er ließ erstmal seine Crew die Blätter wieder an die Bäume kleben.
Was?
Ja. Aber es wird noch doller, sag ich dir. Denn sie begannen dann zu drehen mit angeklebten Blättern an den Bäumen.
Ist doch nicht wahr.
Doch, doch, es wird noch schlimmer. Aber das Wetter blieb schlecht und es fing halt an zu regnen und es hörte nicht mehr auf. Daraufhin verlegten sie den Dreh erstmal in eine Turnhalle vor Ort.
Mhm.
Und in dieser Turnhalle wäre Hitch fast gestorben, denn eine Kamera, die auf einer Empore stand, es gibt eigentlich nur einen so einen Shot von weiter oben auf die Crew zu filmen, die fiel von eben jener Empore herunter und verfehlte Hitch nur um wenige Zentimeter. Und das war wohl ein, also die Dinger sind halt irgendwie mehrere hundert Kilo schwer oder so, diese alten Kameras, so dass der einfach Moose gewesen wäre. So. Allerdings wurde das Wetter blieb weiterhin schlecht und diese Dreharbeiten in der Turnhalle waren halt auch nicht das Grüne vom Ei und auch besonders nicht das Gelbe. Denn diese Turnhalle hatte den großen Nachteil, dass der Regen so aufs Dach trommelte und ihnen die ganzen Tonaufnahmen versaute, weswegen dann Hitch, ich hatte das auch schon bei Vertigo Melee erwähnt, er hasste Außenaufnahmen und hier beweist es sich mal wieder, warum. Er konnte die Bedingungen nicht kontrollieren und er sagte, hatte dann irgendwann genug und sagte so, jetzt reicht's, so, wir gehen zurück nach Kalifornien ins Studio. Und sie packten halt ihr ganzes Team und Equipment ein, fuhren nach Kalifornien ins Studio und jetzt hatte er natürlich das Problem mit dem Herbstlaub, das er da gerne haben wollte, weil Kalifornien ist ja sommerlich warm, auch in dieser Jahreszeit und nichts mit bunten Bäumen. Woraufhin Hitch dann erstmal kistenweise das Herbstlaub aus Neuengland nach Kalifornien transportieren ließ, um dort das ganze Studio mit bunten Blättern zu füllen.
Wahnsinn. Das hat so viel gekostet.
Ja, wahrscheinlich waren das die Kosten. Was es nicht, super Überleitung, Paula, vielen Dank, was nicht so viel gekostet haben kann, war nämlich die Titelsequenz. Die war gezeichnet vom Künstler Saul Steinberg.
Was ist die Titel?
Am Anfang das Intro, also wo wir die ganzen Schauspieler und so, und da waren doch so Strichzeichnungen. Hast du sie nicht mehr im Kopf?
Nee, gar nicht.
Das ist sehr schade, denn diese, obwohl sie nur $3,000 gekostet hat, soll sich orientieren am Faux-Naiv-Stil von Paul Klee. Und
kann sein, dass ich da gar nicht hingeguckt habe.
Das ist natürlich ein Drama.
Faux-Naiv.
Ja, das ist der Stil von Klee anscheinend. Faux-Naiv.
Wie schreibt man das?
F-A-U-X. Also und naiv halt, so also französisch mit so.
Nee, Faux meinte ich.
Ja, also falscher Naivismus. Also wir waren dabei, dass ich gesagt hatte, dass der Künstler Saul Steinberg.
Saul.
S-A-U-L.
Ach, Saul.
Saul, Saul.
Saulus ja. Und Paulus.
Genau, aber ich kenne ihn jetzt aus der Serie Breaking Bad. Da gibt es so einen Anwalt, der heißt Saul und der hat auch diesen schönen Werbespruch Better Call Saul.
Ist ja herrlich.
Nicht wahr? habe ich gesagt? Aus Breaking Bad ist das.
Hast du.
Der hatte die Titelsequenz gemacht und die in dem Faux-Naiv-Stil von Paul Klee. Da konntest du dich nicht mehr dran erinnern, hast du gesagt.
Ja, ich habe es einfach nicht gesehen.
Und das ist ein bisschen schade, weil bei aller Kritik, die ich ja schon geäußert hatte an dem Film, merkt man dann halt auch schon wieder Hitchcocks Klasse. Und jetzt würde ich nämlich ins filmische Erzählen einsteigen, weil er mit dieser Titelsequenz und der darauffolgenden Exposition halt sofort den Ton für den Film setzt. Nämlich das nächste, was wir sehen, sind so die herbstlich bunten Hügel von Vermont und oder Vermont. Vermont wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und die durch diese streift halt ein Kind so und wir haben also als ersten Protagonisten ein Kind und kriegen damit halt quasi sofort gezeigt, wir haben hier eine kindliche Perspektive, hat der Film, wir werden einen lockeren, leichten Ton haben und ein albernes Stück hier präsentiert bekommen und nicht den üblichen, ernsten Hitchcock, wo es irgendwie um Suspense geht so. Und das macht er halt einerseits halt mit dieser an Kinderzeichnung erinnerten Eingangssequenz klar und dann halt, dass wir als erstes diesem kleinen Jungen folgen, wie er dann ja durch die Wälder stromert und dann die Leiche findet. Mit denen hattest du dann aber gesehen, weil den ist ja auch oft irgendwie
Ja, das hab ich,
extraordinär also, dieser Shot ist, wo wir quasi ja dann den Point of View des Toten einnehmen und
genau, stimmt,
also. Über seine Füße hinaus halt den Jungen da stehen sehen. Das ist schon ein ziemlich geiler Shot. Mhm.
Ja, daran kann ich mich erinnern und ich werde diese Titelsequenz, wie du es nennst, auf jeden Fall nochmal anschauen.
Weißt du was? Die hau ich in den Blog.
Hau
ich rein, nicht?
Okay. Tu das.
Ist dir denn sonst etwas aufgefallen, wie der Film seine Geschichte erzählt?
Bitte was aufgefallen? Nee.
Gar nichts. Nichts, was du irgendwie anmerken willst zum Inhalt. So warst so stark abgelenkt.
Ja, wie gesagt, es war halt ziemlich suboptimal, so die Bedingungen.
Naja, wir haben so verschiedene Motive, die halt genommen werden. Also einerseits haben wir halt einen starken Kontrast zu dem sehr morbiden Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu dem der malerischen Landschaft halt so. Also wir kriegen sehr schöne Bilder und dabei aber ein, wie ich gerade sagte, ein sehr makabres Thema gezeigt.
Mhm.
Und dieser Kontrast, der macht sich dann nochmal in einem anderen Punkt, wird der deutlich, und zwar bildet der Film auch quasi einen harten Kontrast zu Hitchcocks Vorgängerfilm Über den Dächern von Nizza? Nee, wer ist das? How to Catch a Thief ist das auf dem Englischen immer, mhm. auf jeden Fall. In dem, ich habe den nie gesehen, aber was ich jetzt gelesen hatte, war, dass in dem einerseits halt Schuld eine große Rolle spielt und auf der anderen Seite alle Protagonisten, weil klar, hier Côte d'Azur sind halt steinreich so.
Mhm.
Und jetzt der nächste Film, den er halt dreht, ist The Trouble with Harry. Und alle Protagonisten sind arm wie Kirchenmäuse. Und Schuld spielt überhaupt kein Thema. Also wie wir ja auch schon sagten, da liegt eine Leiche rum und es scheint überhaupt niemanden zu stören. So. Und es wird halt auch immer...
Ein Missgeschick ist
es.
Ja.
Genau, ja, aber nein, aber es ist auch... scheint auch niemanden irgendwie emotional zu involvieren, so, sondern das wird, macht er auch gleich klar mit, als da Miss Ivy vorbeikommt und sie sieht da den Toten liegen und was sagt sie, oh, das ist aber was? Und als erstes stupst sie mit dem Fuß dagegen, so. So quasi wie, als wäre der halt irgendwie eine tote Katze, so.
Ja.
Und guckt so, ja, ich glaube, der ist tot, so irgendwie. Und
ja, das ist das, was ich halt albern genannt habe vorhin.
Mhm.
Am Anfang. Mhm. Das ist halt, also albern ist eigentlich auch das falsche Wort, das ist absurd.
Ja,
das Verhalten dieser Leute.
Mhm. Das hat auch Hitchcock dann selbst gesagt, dass das quasi sein zentrales Motiv war. Er wollte halt eine klassische britische schwarze Komödie drehen.
Mhm.
Er nannte den Film auch später, das sei der britischste seiner amerikanischen Filme gewesen. Und er ist wahrscheinlich auch, weil das so ein sehr britischer Humor war, auch in Amerika ziemlich gefloppt dann.
Mhm.
Es ist schon irgendwie eigentümlich, dass, wenn man es mal so objektiv betrachtet, dass eigentlich alle Protagonisten Arschlöcher sind. So. Also unser Quartett. Weil
sie sich um den Harry scheren.
Ja, genau. Die haben überhaupt kein irgendwie mal Mitgefühl. Die haben überhaupt kein Interesse daran, ihn irgendwie. Also niemand fühlt irgendwie Bedauern, dass da ein Mensch verstorben ist, sondern alle sind nur. Halt, daraus entsteht natürlich die Komik halt aus dieser Diskrepanz, so dass sie halt sich nur Gedanken damit machen, wie werden wir die Leiche los. So.
Vielleicht sieht man deswegen auch nie sein Gesicht, um so eine Distanz zu wahren.
Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Das macht so einen weiteren Aspekt halt, genauso wie dieses mit dem Fuß. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ich habe mir hier notiert, Füße, also Das ist halt teilweise, also das ist halt offensichtlich mehrere machen ihn so mit den Füßen anstupsen. So.
Ja, dieser Arzt, der stolpert halt über die Füße, ne?
Ja, ja.
Und dann okay, kommt der Landstreicher, der.
Ich glaube, der macht das auch vor, bevor er die Schuhe klaut, dass er halt ihn erstmal so einen Fuß anstupst. Ich meinte jetzt komplett.
Um zu testen, ob der tot ist oder ob er schläft, so, ne?
Ja.
Hm.
Ja. Dann, und der Einzige, der halt interessiert daran ist, so das Schicksal des armen Mannes aufzuklären, ist halt der Sheriff, und der wird quasi als Volltrottel dargestellt, so.
Ja, nicht als Volltrottel, aber so als, was sagen Sie mal, das sei irgendwie so ein Spinner, der sich wichtig machen möchte vor der Polizei, so.
Ja, aber das ist auch so irgendwie, er hat ja auch diesen Dialog da mit dem Künstler, wo es darum geht, dass Jagen in der Gegend verboten ist, und der Künstler fragt, warum, und der Polizist sagt nur so, weil ich es verboten habe, so, weißt du. Mm, also, okay. Der wird schon irgendwie unsympathisch dir gemacht, so. Obwohl er halt eigentlich der Einzige ist, der irgendwie moralisch korrekt handelt, dass er halt da auf der Suche ist nach einem Toten, der möglicherweise in der Gegend ist.
Ja.
Okay, obwohl es mal moralisch dann darum vielleicht fragwürdig ist, einem armen Bettler die Schuhe abzunehmen, nur weil man glaubt, dass ein Bettler nicht so schicke Schuhe hat.
Ja, aber der hat halt realisiert, dass da irgendwie ein Mord geschehen ist. Hm. Was ja offenbar nicht so war, aber erstmal sieht es ja so aus. Und das Wort Mord oder Mörder kommt ja bei den anderen gar nicht.
Ja.
Fällt ja gar nicht.
Ja, das ist immer eine Kleinigkeit, ein Problem.
Genau, und dann ist ja so, dass der fremd ist. Genau, das war eigentlich das war ganz lustig irgendwie, ne? So am Anfang. Sagt der Captain, ja, wenn er schon stirbt, warum stirbt er dann nicht zu Hause?
Mm.
Oder so. Das fand ich ganz witzig. genau, es gibt eine Person, die Harry kennt, und das ist ja seine Frau, seine Witwe.
Mhm.
Und die interessiert sich nicht dafür, dass er tot ist, weil sie sich nicht für ihn interessiert, wie sie behauptet. Und das ist so, deswegen ist sie, oder sie ist in diesem Quartett dadurch halt wirklich die krasseste, dass sie da so cool bleibt, obwohl es ihr Ehemann ist, um den es da geht. Und sie ja tatsächlich Angst haben müsste, dass sie halt irgendwie von der Polizei gefunden wird.
Ja, das stimmt.
Als der kleine Junge den Toten gefunden hat, dann holt er sie ja auch erst dazu.
Mhm.
Und sagt dann irgendwie zu ihr, ist er tot? Und die meint, das wollen wir doch hoffen. So, und dann gehen sie wieder.
Ja, schon krass.
Ja. Achso, und die Ivy hat ja wenigstens auch noch irgendwie, sie hat ja auch die Angst, dass sie ihn umgebracht hat.
Mhm.
Hätte aber auch, also sie hätte ja dann quasi in Notwehr gehandelt.
Mhm.
Also,
das hatten wir noch gar nicht gesagt, weil er aus den Buschen gestürmt kam und sie dachte, er will sie vergewaltigen, weil er irgendwas stammelte, du bist meine Frau oder so. Und
die
Erklärung dafür war wohl, dass er sie verwechselt hat mit Jennifer, weil er wahrscheinlich noch daneben war wegen dem Schlag über den Kopf, den er von Jennifer mit der Milchflasche verpasst
und bekommen hat. Und warum hat er das bekommen? Weil er die Ehe vollziehen wollte.
Genau, was auch irgendwie absurd ist, wenn man da offensichtlich zur Haustür kommt und sagt, Jennifer, Baby, ich bin dein Mann und ich will jetzt die Ehe vollziehen. Da würde ich, glaube ich, ihm auch eine Milchflasche überziehen.
Ja, deswegen, so im Laufe des Films erfährt man ja dann halt doch, dass er nicht ganz sympathisch war.
Ja, das stimmt.
Und dass es vielleicht auch dann nicht so viel Grund gibt, gerade für diese beiden Frauen zu trauern. Ja,
ja, ich will auch nicht sagen zu trauern, aber halt in irgendeiner Form eine emotionale Reaktion zu zeigen, anstatt ihn, was er nämlich ist, wo wir auch wieder bei einem der großen Hitchcock-Themen sind, er ist halt ein bloßer MacGuffin, so. Er ist einfach nur dieses Ding, was da rumliegt und die Handlung vorantreibt.
Mhm.
Er ist in keinster Weise irgendwie mehr Tiefe als der Koffer in Pulp Fiction oder das Geld in Psycho, so, sondern er ist halt einfach nur ein Plot-Device. Und es wird halt nie in irgendeiner Form auch mal, also es muss ja nicht Trauer sein, aber irgendwie auch mal Entsetzen oder Schreck oder so, sondern es ist einfach so, ach, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen. Das ist die ganze Zeit der Tonfall des Films. So. Ja. Und jetzt, das ist dann auch der nächste spannende Punkt, macht er halt, dreht sich der Film halt die ganze Zeit um so einen Aspekt, der so in dem, im normalen Hitchcock-Film quasi ein Nebenaspekt ist, nämlich wohin mit der Leiche. So.
Ja.
Normalerweise geht es darum, den Mord zu begehen oder den Mord zu klären, ja. So, genau, und ein Nebenplot ist dann halt diese Leiche verschwinden lassen. Psycho wird die Leiche eben den
ist in dem Sumpf da.
Genau, im Sumpf verschwunden. In Vertigo wird es ja so geschickt gemacht mit diesem Doppelspiel, so, da ist die Frau doch schon tot und dann nimmt die Schauspielerin die Rolle an, damit die Frau da runtergeworfen werden kann. Aber wo
die tatsächliche tote Frau eigentlich gelandet ist, das wird da gar nicht gesagt.
Nee, die wird halt vom Dach geschmissen, so, und das ist ja, also die, das ist ja der Clou quasi, dass die Leiche offen präsentiert wird, nur dass halt ein bei Vertigo, dass es ja so gestellt wird, als wäre sie in dem Moment erst gestorben, so. Mhm. Und das Ganze ja nur ein Fake ist, was du in der zweiten Hälfte des Films mitkriegst, so. Aber also das ist nur so immer so ein Nebenaspekt, immer so quasi so was mit dem eigentlichen Verbrechen einhergeht, und hier wird es halt zum zentralen Plotpunkt, um den sich die ganze Handlung dreht. Und das will er halt ganz offensichtlich und lässt deswegen so diese eigentliche Frage, so Gott, wie, oder jetzt ist da jemand gestorben und was macht das mit uns? Das rückt er deswegen absichtlich einfach zur Seite, sondern er will halt, dass die sich jetzt um die Frage kümmern, was machen wir jetzt mit der Leiche, und dass er im Mittelpunkt steht.
Ja, aber das ist halt auch schon wieder so albern oder absurd, weil ich habe mal gelesen, dass der Mensch hat ja nur noch rudimentäre Instinkte, beziehungsweise irgendwie so ein, zwei tatsächliche noch. Und ein Instinkt ist wohl die Angst vor Leichen. Ja. Mhm. Und das, also die haben ja offenbar überhaupt kein Problem damit, den irgendwie anzuschauen, anzufassen und immer wieder zu verbuddeln und auszugraben und nachher zu waschen und seine Sachen zu bügeln und so. Nicht mal der kleine Junge hat irgendwie Angst vor dem.
Ja. Aber der spielt auch mit toten Kaninchen.
Der ist ja schon dran gewöhnt, genau.
Aber das ist auch so eine gute Analogie, so, weil Harry ist nicht mehr als dieses tote Kaninchen. Ja. So, er ist halt einfach irgendwie so ein totes Ding, was da rumleckt. Entschuldigung.
Es gibt dann so zwei Szenen, glaube ich. Das ist im Haus von Jennifer Rogers, indem sie sich ja dann nachher treffen, da um zu konspirieren. Da geht immer so eine Schranktür von alleine auf, ja. Und da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, was das zu bedeuten hat. Und vielleicht hat es ja irgendwie was mit dieser Leiche zu tun, weil, also, da war die Schranktür, die geht eben auf, und das ist so,
nee, ich glaube, was
Gespenstisches halt, ja.
Das habe ich mich auch natürlich gefragt, so, weil, also, wir sehen halt zweimal diese Schranktür aufgehen, so. Aber ich glaube, dass er das halt nur, dass er dich da absichtlich auf eine falsche Fährte gelockt hat, Hitchcock, so. Nämlich, er benutzt das als Build-up, für nachher dann den Gag, als der Sheriff kommt und sie befragt, so. Also, wir haben zwei Szenen, in denen sie halt da irgendwie besprechen, wie lassen wir die Leiche verschwinden, und ohne Einfluss von außen geht so eine Wandschranktür auf, so, wo du halt dann so denkst, Geister oder so, und dann später sind sie halt irgendwie Harry da gerade am Putzen, weil wir sagten, sie ihn dann doch wieder schön machen wollen, als sie feststellen, dass sie wahrscheinlich gar nicht schuld sind.
Genau, die wollen einfach die Erde wieder wegmachen.
Genau, und dann kommt halt der Sheriff, so, weil er halt das Bild, was der Marlowe gemalt hat, von Harry gefunden hat und deswegen so einen Verdacht hat, und kommt halt dahin, um die zu befragen, so. Und sie müssen halt alles, die ganzen Kleidung und vor allen Dingen natürlich die Leiche, ganz schnell verschwinden lassen, so. Und dann steht halt so Marlow immer genauso vor dieser Schranktür, während er halt da ausgehorcht wird vom Sheriff. Und immer wenn er nur so einen halben Schritt vorgeht, siehst du, wie so die Schranktür sich so leicht öffnet und er dann wieder halt so zurücktritt und die Schranktür dadurch wieder zudrückt. Und du gehst halt die ganze Zeit davon aus, in diesem Schrank steckt halt jetzt Harry drinnen. So. Und dann irgendwann macht er halt irgendwie mal zwei Schritte nach vorne und die Schranktür geht ganz auf so und der Schrank ist halt leer und es ist nur wieder
so ein Regal
oder sowas. Es kippt um so, ja. Aber es ist halt eben wieder nur diese Schranktür, die von alleine aufgeht und Harry liegt stattdessen nämlich in der Badewanne, also ganz
abseits. Man sieht auch wieder nur die nackten Füße.
Genau, und das ist halt, ich glaube genau, dass er das damit gemacht hat, dass er halt, also Hitchcock, dass er halt dir zweimal diese Schranktür zeigt und du denkst so, Geister, jetzt kommt hier irgendwie die große doch irgendwie Revenge oder was weiß ich so. Und am Ende benutzt er das aber nur als Build-up für diesen einen Gag, den er dann da benutzt, dass dann Harry eben nicht im Schrank ist, sondern dass es halt einfach nur eine Tür ist, die irgendwie verzogen ist und deswegen nach außen aufgeht. So.
Ist das ein Mystery?
Nee, weil er gibt uns ja die Information. Er gibt uns ja quasi die Information, dass diese Tür sich von alleine öffnet, so wie man das ja von verschiedenen
Türen kennt. Das sagt Jennifer gleich beim ersten Mal. Sie meint irgendwie, die geht immer alleine auf.
Siehst du, und die Information das zeigt
man ihr dann nicht.
Die gibt uns ja zweimal, so dass wir halt, wenn wir diese Szene haben, und dann halt, da kommt natürlich dann wieder dieser Meister des Suspense raus. So, wir haben dieses Verhör und er steht so ganz auffällig immer vor dieser Schranktür und du denkst halt, oh Gott, der steckt da drin. So. Und dabei hast du halt vorher genau diese Information schon bekommen. So, nein, die Schranktür, die geht einfach von alleine auf. So kann er dann halt, wirkt dann der Gag umso besser, als dann eben Harry nicht im Schrank ist. Lustig ist ja auch noch, dass es quasi ein negativer Whodunit ist. So, es geht quasi im Gegensatz zum Whodunit, wo rausgefunden werden muss, wer hat ihn umgebracht, geht es hier, ist die ganze Handlung des Films, dass herausgefunden werden muss, wer hat ihn nicht umgebracht. So, dass ja jeder von sich vermutet, dass er oder sie es war. So,
oder, meinst du das?
Und dann am Ende kommt halt heraus, dass er seines natürlichen Todes gestorben. So.
Ja, stimmt, weil also es kommt ja immer eine Person mehr hinzu, die meint, schuld zu sein am Tod von Harry.
Eine Sache habe ich noch in meiner Recherche festgestellt, was so ganz spannend ist, was wir im Kopf behalten sollten, auch für die nächsten Hitchcock-Filme, nämlich, dass Hitchcock ein Markenzeichen hat und das ist der Shot aus einem steilen Winkel von oben, Vogelperspektiven, ganz steil nach unten gefilmt, zentralen Szenen, und zwar meistens, wenn dem Protagonisten irgendetwas aufgeht, irgendeine Erleuchtung oder eine schreckliche Wahrheit, so Sachen. Ich weiß noch, dass uns so ein Shot auch bei Dial M for Murder aufgefallen ist, aber nicht mehr, was gerade auf der Handlungsebene da passierte. Ich weiß nur, dass wir da auch so drüber genau gestolpert sind und sagten, das wirkte wie so eine Überwachungskamera. Und den gibt's hier halt auch, diesen einen Shot, High-Angle-Shot, wenn Harry das erste Mal ausgegraben wird wieder. Also sie haben ihn gerade verbuddelt. Und dann kommt der Captain auf die Idee, dass er ihn ja gar nicht erschossen haben kann, weil eine Kugel hat das Schild getroffen, eine Kugel die Blechdose und das dritte das Kaninchen, die dritte Kugel, also kann keine Kugel Harry getroffen haben. Als sie dann halt wieder anfangen, ihn auszubuddeln, haben wir auch wieder diesen High-Angle-Shot, was halt so quasi da der zentrale.
Kann ich mich gar nicht daran erinnern, sieht man dann das Grab von oben oder was?
Sie fangen gerade erst wieder an zu buddeln. So, man sieht ja nie, das wird ja immer ganz dezent auch abgehandelt, so, aber man sieht sie eigentlich immer so von vorne, ja, hinter diesem Erdhaufen, nicht? Und dann ist dieser eine stehende Baum und daneben dieser eine umgefallene Baum, so, was immer dieses Studio-Setting ist, in dem sich diese ganzen Ein- und Ausgrab-Szenen abspielen. Aber in der Szene sieht man es quasi so halt aus der Baumkrone heraus, wie sie da wieder anfangen, ihn auszubuddeln. Und das ist eben halt dieser würde vermuten, dass es diese zentrale Erleuchtung ist, so hey, ich habe ihn gar nicht umgebracht und quasi so für uns, wenn wir es wüssten, wenn wir diese Hitchcock-Regel kennen würden, als quasi Hinweis darauf, so hey, niemand hat Harry umgebracht. So würde ich das jetzt interpretieren.
Ja, oder zumindest der Captain ist schuldfrei.
Zumindest das. Wenigstens das. Und das würde ich aber halt auf jeden Fall mal für die nächsten Hitchcocks im Auge behalten, diese Art und Weise, also diesen einen High-Angle-Shot. Mhm. Ja, ich habe noch einen, was nicht, was ich so, also genau, das eine war, dass der Film ja irgendwie, das habe ich auch schon gesagt, teilweise auch erstaunlich modern wieder wirkt, also halt, wie gesagt, alleinerziehende Mutter und dann auch für die 50er Jahre Marlow einmal halt Jennifer auffordert, dass sie als Aktmodell ihm zur Verfügung stehen solle und auch so, obwohl sie sich gar nicht kennen, er ihr gleich ihren Rock so hochhält, nicht? Was, also das
ja,
so war,
nicht wirklich hoch, ne? Aber der fasst den an.
Der fasst den an und macht halt quasi so einen Fächer daraus. Mhm. So. Und das ist aber halt von dem Hintergrund der Zeit war das quasi prickelnde Erotik. So, ich kann mir ganz,
mir ist es auch aufgefallen,
ganz ja, heftig vorstellen, dass er da wieder ernste Probleme mit dem Hays Code bekommen hat. Und mit einer anderen Szene hat er garantiert bekommen, nämlich das war, dass er dann irgendwie ein Milliardär kommt und die Bilder von Marlow kauft und dieser Lebenskünstler will halt kein Geld dafür, sondern irgendwelche tollen Sachen für seine Freunde und für sich so. Oh, zum Beispiel Jennifer kriegt jetzt an jedem ersten des Monats frische Erdbeeren, so, weil sie so gerne Erdbeeren mag. Mhm. Und er kriegt halt ein Doppelbett, so. Und das ist halt, Doppelbetten sind nach dem Hays Code, durfte es keine Doppelbetten geben. Deswegen sind in amerikanischen Filmen immer aus der Zeit immer zwei Einzelbetten im Schlafzimmer, auch wenn das nicht den damaligen Lebensumständen der Amerikaner entsprach, sondern einfach nur, weil das die Zensurbehörde so wollte. Weil ein Doppelbett natürlich viel zu erotisch wäre. Das würde ja Sex andeuten. Das kann es ja nicht geben. So. Nee. Und da hat er halt, haben sie halt auf jeden Fall mit dem Feuer gespielt. Und dann würde ich das filmische Erzählen abschließen mit der Frage, wann hat denn Hitchcock sein Cameo?
Das hatte ich nicht gesehen, du hast extra nochmal für mich zurückgespult.
Das war auch sehr unscheinbar diesmal.
Ja, gut. Es war noch recht am Anfang, aber ich glaube, das ist immer mehr am Anfang. Als der Maler, die Ivy und die Ivy in dem Kolonialwarenladen waren und
du schaust raus Fenster.
Ich weiß gar nicht, wer aus dem Fenster guckt von denen.
Weiß nicht, aber du siehst außen halt den Wagen von dem Milliardär, der sich die Bilder anguckt.
Genau, an diesem Stand da. Mhm. Und der wartet halt offensichtlich darauf, dass jemand kommt und ihn irgendwie berät oder was verkauft. Und da läuft Hitchcock dann hinter diesem Auto entlang. Und ich hatte ihn nicht erkannt, weil er da so dünn und schlank
ist. Vergleichsweise schlank ist er da. Ja. Lustigerweise hatte Hitch erst geplant, sein Cameo als den toten Harry zu feiern. Mhm. Aber sagte dann in Interviews später, ein Film lässt sich sehr schwer Regie führen, wenn man die meiste Zeit auf dem Boden liegt.
Ach so, der hätte ja die für die Beine auch einen Stuntman nehmen können. Ein Body-Double.
Jedenfalls hat er sich gegen entschieden.
Das hätte ja gereicht, wenn irgendwie sein Gesicht auf dieser Zeichnung zu sehen gewesen wäre.
Packen wir noch die Rezeption hinein. Der Film, wie ich schon sagte, war in den Amerikanen in Amerika und das war damals ja der mit Abstand größte Markt, ein Riesenflop. Er hat nur die Hälfte seiner Produktionskosten wieder eingespielt. In Europa lief es einigermaßen besser. Da ist er besonders in England, Frankreich und Italien relativ erfolgreich gewesen, konnte aber halt dadurch finanziell keinen Stich machen. Und auch die die Kritiken waren durchwachsen, so es, zur damaligen Zeit wurde es eher kritisch gesehen und heute gibt es einige, die meinen, der Film wäre verkannt und er wäre viel besser und auch Hitchcock selbst hat das später kritisiert, dass in einem Interview mit nicht, den sage ich ständig, den Kritiker, der berühmte Roger Ebert. Mit Roger Ebert im Interview hat er mal gesagt, dass es so ein bisschen an ihm nagt, dass nicht anerkannt, also das wäre einer seiner Lieblingsfilme, er mal Ärger mit Harry und dass der so quasi verkannt ist, dass er nicht so hoch geschätzt wird wie seine anderen Meisterwerke, das würde so ein bisschen an seinem Ego kratzen, so hat er quasi so ausgedrückt.
Naja, das Verhalten der Protagonisten ist halt irgendwie so, dass man, das ist so unrealistisch auch, dass man sich mit keinem von denen identifizieren kann.
Ja.
Und dann macht halt ein Film halt auch nicht ganz so viel Spaß, denke ich.
Mhm. Ja. Der Film gehört wie Vertigo zu einem der Five Lost Hitchcocks, also zu jenen fünf Filmen, wo
Hitchcock... Die er versteckt hat für seine Tochter.
Genau, er hat die Rechte dran erworben und sie dann nicht mehr aufführen lassen, weil es als Erbe für seine Tochter vorgesehen war, die sie dann auch mit Erfolg in den 80ern wieder veröffentlichte und dann großen Reibach mitmachen konnte. Der Film hat eigentlich nur einen nennenswerten Preis gewonnen, und zwar Shirley MacLaine erhielt den Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin.
Mhm.
Aber er wurde auch einige Male zitiert. Bereits, ich glaube, es ist eine Serie, 1957 Peyton Place haben sie Originalfilmmaterial wiederverwendet.
Zum Beispiel das Laub, ja.
Also Filmmaterial. Sie hatten einfach von diesen Landschaftsaufnahmen wieder Bilder in den Film reingeschnitten. Außerdem wird er einmal in Remington Steel referenziert. Im A-Team gibt es eine Folge, die heißt The Trouble with Harry. In der Serie Full House gibt es eine Folge, die heißt The Trouble with Danny.
Mit wem?
With Danny.
Danny.
In der Serie Becker gibt es auch wiederum einen Titelreferenz. Und dann gibt es vor allen Dingen noch zwei Variationen des Themas.
Mhm.
Einerseits die berühmte Serie Twin Peaks von David Lynch, die das natürlich sehr viel düsterer anpackt, aber die auch so ein bisschen, also das Thema wird halt variiert. Es wird in der ersten Folge eine Leiche gefunden und es geht dann in der ganzen ersten Staffel darum, wer hat die denn umgebracht, aber das wird so ein bisschen aus dem Auge verloren, indem so quasi so die Abgründe dieser Stadt aufgedeckt werden und so.
Mhm.
Und das zweite ist so die Komödie aus 1989, immer Ärger mit Barney, wo es
das kommen wir auch.
Ja, das ist auch wieder so ein Titel der deutschen Übersetzung, um quasi da nochmal mehr Wert drauf zu legen. Im Englischen heißt der einfach A Weekend at Barney's.
Mhm.
Da geht es darum irgendwie, dass Barney gestorben ist und so zwei Jungs müssen ihn am Wochenende noch so tun, als wäre er noch am Leben. Ich hab den gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war irgendwas mit Mafia oder so, müssen sie so tun, als wäre er noch am Leben. Und das wird halt viel klamaukhafter aufgezogen noch, weil dann halt auch wie eine Party stattfindet, so, und ja.
Den Film habe ich nicht gesehen, aber das kenne ich daher, weil ich an meinem Schulweg in der Grundschule immer an so einer Videothek vorbeigegangen bin.
Aha.
Oder war der in meinem Schaufenster?
Verstehe. Ja, kommen wir abschließend zur Wertung. Kann er denn Vertigo schlagen, Paula?
Nein.
Also jetzt, warte mal, jetzt, bevor wir noch was sagen, spiele ich jetzt nämlich nochmal die Top 10 aus den Charts ein.
Heute sprechen wir über...
Ich glaube, ich brauche sehr viel Alkohol in dieser Folge.
Wir sprechen über den neuesten Star Trek.
Ja, bis vor kurzem im Kino lief. Er heißt Into Darkness.
Aber wäre die Zeit nicht schöner gewesen, wenn ich gestrickt hätte, ohne den Film zu sehen?
Das wäre sie nicht. Also für mich nicht. Obwohl ich dem Film nur 80 von 100 Punkten gebe.
Was heißt nur? Das sind 4/5.
Ja, natürlich. Ja, klar. Der Film war ja auch, der war ja auch total... Also ich wollte schon sagen...
Ja, erzähl weiter, schön.
War ja ein Kracher, ja?
Ich gebe sogar nur 78 Punkte.
X-Men Days of Future Past. Oder in Deutsch, Zukunft ist vergangen.
Ja, geil. Ne?
Was aber überhaupt nicht zu dem Film passt, denn die Zukunft ist nirgends Vergangenheit.
Doch, in der Vergangenheit wird die Zukunft geändert. 79.
Ich muss es wieder vergleichen. Und zwar habe ich damals als kleiner Fanboy Star Trek eigentlich zu viele Punkte gegeben. Und dem habe ich 78 Punkte gegeben. Deswegen kriegt dann Days of Future Past 79.
Ach, das ist ja genauso viel ich.
Achso, lass uns vielleicht erstmal sagen, welchen Film wir geguckt haben.
Das ist ja mal eine ganz exzellente Idee.
Ja, welchen Film haben wir denn geguckt?
Zeugin der Anklage. Denk dran, du findest ihn nur gut.
Ja, 72 Punkte. Das ist nur gut.
Boah, voll fix.
Sehr gut ist 100 bis 80. Na, oder?
Da kriegt er 90.
Heute besprechen wir Dial R.
Dial
M for Murder oder in Deutsch bei Anrufmord.
Wegen diesem Fauxpas mit den Rittern der Kokosnuss. 86.
Ich sag 81.
Oh, nur 81. 84, ja, 84.
Ist ja fast das gleiche wie 79,5. Wow.
Mit 84 soll es sein.
Top, ich gebe ihm 86.
Was? Zwei mehr? Warte, lass mich nochmal mein Ergebnis überdenken. Ist das Leben nicht schön?
Und im Englischen, it's a wonderful life.
Fargo, blutiger Schnee zu Deutsch. 90.
Von mir kriegt er 83 Punkte.
Ja, jetzt haben wir heute so lange um den heißen Brei herum geredet. Ich sag's jetzt mal dann doch frei heraus. Wir möchten heute über Trainspotting sprechen. Weiß nicht. 94.
Nicht ganz das Niveau von Pulp Fiction. Ihr kriegt nur 90 Punkte. Wir sprechen natürlich über den großartigen Pulp Fiction.
Ach, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt.
Das haben wir jetzt noch nicht gesagt.
Nein, gut. Und man sollte ihn schon gesehen haben, denke ich. Und deshalb gebe ich ihm 90 von 100 Punkten.
Ich gebe ihm sogar 95. Gut. Bei Psycho habe ich vergessen, eine Sache zu fragen, die ich dich unter der Woche schon
aber
gefragt habe.
Aber du kannst doch jetzt nicht noch nach...
Doch, das wird jetzt, schließt jetzt gleich an. Und zwar, wie viele Punkte würdest du Psycho geben auf einer Skala von 1 bis 100?
100 Punkte!
Wirklich? 100 komplett, der beste Film, den du je gesehen hast. Es gibt keinen Film, der besser ist.
Es gibt welche, die gleichwertig gut sind, aber es gibt keinen, der besser ist.
Also ich habe nachgedacht und bei mir kriegt Psycho 87 Punkte.
Wir haben Vertigo gesehen. Ich habe gerade nachgeguckt. Pulp Fiction hat von mir damals 95 Punkte gegeben, bekommen und dann kriegt Vertigo 94.
Oh. Das heißt, es sind eigentlich, ist eigentlich volle Punktzahl minus ein Punkt Abzug für diesen Traum. Die Traumszene.
Also 99 Punkte?
Ja.
Fast erreicht. Ja. Ich glaube, dadurch, dass ich ihm wesentlich mehr Punkte gegeben habe, könnten wir auch eine neue Nummer 1 in den Filmcharts des Spätfilms.
Psycho hat vergleichsweise wenig von dir bekommen.
Nicht oder? Wenig, aber so, ich glaube, irgendwie im 80er-Bereich, 87 oder so. Mhm.
Zum Beispiel alles, was mit einem Musikbett hat, damit kann man mich jagen, das finde ich irgendwie ganz
mit schön. Mit Musik?
Ja, wenn so im Hintergrund so Gedudel kommt, die Leute reden und dann läuft im Hintergrund so.
Ach so.
Das kann ich, das macht mich kirre, wenn ich das irgendwie.
Und jetzt wiederhole ich die Frage nochmal. Kriegt dieser Film denn die 100 Punkte von dir?
Nein. Nein.
Wie viele Punkte wird er denn bekommen?
Also, ich fand ihn zwar, also, der Film ist ganz nett, ne? Mhm. Und eben auch lustig, aber für mich halt keine große Kunst. Und deswegen bekommt er 55 Punkte von mir. Ja, was aber gar nicht so negativ gemeint ist, wie man vielleicht denken mag, weil es kurz über der Hälfte ist. So.
Aha.
Nur. Ja, weil der war dann doch zu langweilig, als dass ich ihn jetzt gerne nochmal sehen würde. Das hat einfach uninteressant.
Ja, ich hatte mir schon im Kopf zurechtgelegt und werde es ihm auch geben, die 66 Punkte und dachte, damit bin ich schon schlechter als du.
Ja.
Und zwar aus ziemlich genau den gleichen Gründen. Gerade für eine Komödie hat er zu wenig Pep. Die Witze zünden nicht gut genug, wie ich vorhin schon sagte. Mhm. Aber auf der positiven Seite ist halt immer noch dieses, was ich eben alles erzählte, dass halt Hitchcock sein Handwerk versteht. Wir haben schöne Bilder, wir haben diesen einen großartigen Shot mit den Füßen vor dem kleinen Jungen. Wir haben, hört euch nochmal das Kapitel filmisches Erzählen an. Also er steckt da schon wieder eine ganze Menge Subtext mit rein.
Ja, das mag ja sein, aber das ist halt so ein Klamauk, ja?
Ja.
Und dann kann ich dem auf keinen Fall so viele oder mehr Punkte geben als den Rittern der Kokosnuss.
Ja, wenn du es mit dem vergleichst, hast du wahrscheinlich recht. Aber ich habe Ritter der Kokosnuss mehr Punkte auch gegeben als 66. Von daher bin ich daher fein raus. Hast du sonst noch abschließende Worte für unsere
Hörerinnen
und
Hörer? Achso.
Oder für Harry.
Möge er in Frieden ruhen.
Genau.
Nö.
Ich sag nur wieder, wir freuen uns.
Ach so, natürlich. Danke fürs Flattern.
Ja, sehr,
kann
sehr
man sagen.
Vielen Dank. Und ich glaube, nächstes Mal mache ich dann wieder mal so ein Roundup, wo ich mal wieder mich persönlich bedanke oder wir uns persönlich bedanken werden. Aber bis dahin freuen wir uns auch weiterhin über tolle Kommentare im Blog. Zur letzten Folge ist da auch einer eingegangen, der sich um Gremlins dreht. Da habe ich nicht Blödsinn erzählt. Ja.
Wolltest du nicht erzählen, wie du zum ersten Mal Gremlins gesehen hast?
Das muss ich mal irgendwann machen, aber das ist ja schon so spät, nicht? Aber anders. Ansonsten, auch iTunes freut sich immer noch über Rezensionen von euch, über uns.
Da freuen wir uns dann auch.
Wir freuen uns dann noch mehr und ja, ihr wisst, wie wir das meinen. In dem Sinne, man hört sich.
Eine schöne Zeit.
Kiss me like you